Sukhodam. Kultur, wo unter tut geht.
Als Ausländerin in der Schweiz ein Konto zu eröffnen, ist oft sehr schwierig. Im Normalfall kann man auch nicht einfach alle halbe Jahr 1 Million auf ein Konto in der Schweiz überweisen. Da werden die Banken doch stutzig. Das ist die eine Seite der Realität. Die andere Seite ist, alle paar Jahre wird irgendwo auf der Welt ein korrupter Machthaber gestürzt und die Schweiz gefriert Konten ein, nicht selten mit ein paar 100 Millionen drauf. Zum Beispiel 2011, das vom Gaddafi aus Libyen mit 360 Millionen. Ein Jahr später dann das vom Mubarak aus Ägypten mit 700 Millionen. Eingefroren hat die Schweiz die Gelder, weil der dringend Verdacht bestanden hat, dass sich die ehemaligen Machthaber unrechtmässig bereichert haben durch Korruption oder andere Verbrechen. Die Gelder werden auch nicht direkt überwiesen, sondern verschleiert über Immobilienkäufe, Scheinfirmen und so weiter. Die Gelder nennt man Potentatengelder. Seit 7 Jahren ist in der Schweiz das Potentatengeldergesetz in Kraft. Das sollte dafür sorgen, dass es einfacher wird, die Gelder super zurückzugeben, sodass sie dann eben der Bevölkerung vom Land gut kommen. Wir wollen wissen, was taugt das Potentatengeldergesetz. Der Robert Bachmann von Public Eye weiss Bescheid und er ist bei uns zu Gast im Subkutan-Tag in der nächsten halben Stunde. Durch den Tag führt Rafa Marti. Get down!
Subkutan. Kultur, wohl durchgeht.
Tag. Der Robert Bachmann und ich haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt. Hallo Robert, schön bist du da.
Hallo Rafa.
Wir haben es vorher in der Anmoderation gehört. Die Potentatengelder stammen aus Korruption und anderen Verbrechen. Auf jeden Fall sind es Gelder, die auf Schweizer Konti liegen, obwohl sie eigentlich der Bevölkerung des jeweiligen Landes zustehen und dort meistens auch dringend gebraucht werden. Seit 2016 ist das Potentatengeldergesetz in Kraft. Was regelt das Gesetz ganz grob?
Ja, das Potentatengeldergesetz, das regelt, wie man umgeht mit Geldern, die auf Schweizer Banken gefunden worden sind, nachdem in einem Land ein Umsturz passiert ist, beziehungsweise ein Machthaber, eben ein Potentat, aus dem Amt gedrängt worden ist oder aus dem Amt hat müssen gehen, aus welchen Gründen auch immer, oder wenn das kurz bevorsteht. Das Gesetz regelt, dass dann die Schweiz kann die Gelder einfrieren kann, um herauszufinden, ob die Gelder aus irgendeiner kriminellen Tätigkeit verdient worden sind. Und wenn das festgestellt wird, gerichtlich, dann kann sie die Gelder einziehen und dann werden die Gelder zurückgegeben über einen komplizierten Mechanismus, idealerweise an die Bevölkerung von dem Land. Das ist die Idee. In der Praxis funktioniert es nicht immer gleich gut.
Das sollte in dem Fall das Gesetz eigentlich viele Lücken, die vorher bestanden haben, schliessen. So wie das klingt, ist das Thema eigentlich für Public Eye und auch sonst Elektriker seit 2016, oder? Nicht ganz?
Nicht ganz, würde ich sagen. Das Thema ist tatsächlich schon ein altes. Es hat in den 80er Jahren angefangen in der Schweiz. Dort hat man nämlich im 1986 hat man die Gelder vom philippinischen Diktator Marcos blockiert, als allererstes. Dort war es auf Basis gewesen, einfach von, vom Verfassungsrecht, also auf Basis von der Verfassung, hat der Bundesrat eine Verordnung erlassen, um die Gelder zu blockieren. Und man hat dann in den 80er, 90er, 0er Jahren gesehen, dass die rechtliche Basis einfach nicht langt und hat dann 2010 ein erstes Gesetz eingeführt, das dann 2016 eben mit dem Potentatengeldergesetz nochmal verbessert worden ist, aufdatiert worden ist. Und jetzt ist man auf der gesetzlichen Ebene, was das Einziehen und die Rückführung von diesen Potentatengeldern angesetzt, tatsächlich weltweit relativ führend, auch wenn es dort immer noch Schwierigkeiten gibt. Was aber nicht hindert, dass trotzdem nach wie vor so Gelder auf Schweizer Banken und grundsätzlich in der Schweiz auftauchen. Und da gibt es noch viel zu machen.
Gut, jetzt für schnell für die Hörerinnen, dass die auch mitkommen, schauen wir ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Ein bisschen zum Besten verstehen, was eben auch 2010, 2011, bis 2016 da alles gegangen ist. Im Zuge vom arabischen Frühling ist ja der damalige ägyptische Präsident Hosni Mubarak gestürzt worden. Und dann hat der Bundesrat 2012 Vermögen von etwa 700 Millionen Franken sperren lassen. Nur wenige Jahre später ist aber ein grosser Teil davon wieder freigegeben worden. Wie hätte das damals passieren können? Und ist das dann auch mit der Grund gewesen, für das die politische Arbeit oder eure Arbeit auf politischer Ebene auch ist gehört worden?
Ja, der Fall Mubarak, der hat, glaube ich, für die ganze Geschichte zeigt euch wirklich die Bandbreite an Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten, was gibt in dem Bereich. Also 2011 sind ja die Revolten über einen grossen Teil vom arabischen Raum passiert, der arabische Frühling. Und die Schweiz hat dort tatsächlich, also der Bundesrat hat dort tatsächlich sehr, sehr rasch reagiert und ein paar Stunden nach dem Sturz von Mubarak, oder eine halbe Stunde, habe ich mal irgendwie gelesen, später dann Gelder besetzt, gesperrt von ihm, aber auch von höheren Beamten, von Geschäftsleuten, von Familien. Insofern sehr, sehr positiv. Und dann war auch die Hoffnung groß gewesen, dass die Gelder dann irgendwie rasch wieder zurückkommen an die ägyptische Bevölkerung. Es sind dann auch Verfahren eröffnet worden von der Bundesanwaltschaft gegen auch Söhne vom ehemaligen Präsidenten. Und wir hatten das Verfahren sogar erweitert auf den Verdacht auf Beteiligung an einer kriminellen Organisation. Also eigentlich, dass die Regierung rund um den Mubarak eine kriminelle Organisation ist. Und dann geht es aber runter mit der Geschwindigkeit. Zwischen 2011 und 2016 hat es irgendwie um die 70 so Rechtshilfeverfahren gegeben zwischen der Schweiz und Ägypten. Weil nachdem einmal die Gelder einmal blockiert sind, dann muss eben, wie gesagt, festgestellt werden, dass die tatsächlich illegal erworben sind. Das muss ein Gericht in Ägypten machen, beziehungsweise hat das damals müssen. Und für das sind sie angewiesen, die Behörden, dass sie miteinander reden, dass sie sich austauschen und Material gegenseitig nutzen können, um eben zu dem Gerichtsurteil zu kommen. Und dort ist es nachher sehr, sehr schwierig gewesen. Und dort hat es dann auch immer wieder Probleme gehabt zwischen den verschiedenen Standards. Man hat sich auch gefragt, ob irgendwie der politische Wille in Ägypten dann tatsächlich gross genug ist, zu diesen Entscheidungen zu kommen. Das heisst, dort ist nachher das Ganze ein bisschen zusammengebrochen.
Ja, also haben wir jetzt gemerkt, es ist nicht nur die Schweiz, die da etwas machen kann, sondern es braucht da immer wieder die Unterstützung vom anderen Staat, vom einem Drittstaat, wo dann mit diesen Rechtshilfeverfahren entsprechend muss geschaut werden. Public Eye hat ja 2013 im Zug von dem Fall Mubarak schon stärkere Gesetze gefordert und ist ja dann auch mit dem Druck oder durch diesen Druck hat sich genau vieles ist vieles in die Wege geleitet worden auf politischer Ebene. Und 2016 ist das Gesetz in Kraft getreten. Was für Verbesserungen sind erwartet worden, vor allem gerade in Hinsicht auf die Abhängigkeit vom Drittstaat, dass das einfacher soll gehen für die Schweiz?
Ja, genau. Also im Fall Mubarak ist man dann einfach nicht vorwärts gekommen. Und auch 2016 hat es in Ägypten eine Einigung gegeben mit einigen von diesen Personen, wo eben die Gelder blockiert worden sind. Und dann hat man einen Teil von diesen Geldern einfach müssen freigeben, obwohl man das eigentlich nicht hat wollen. Das heisst, die Grenze, die man eigentlich gesehen hat in diesem Verfahren, ist, dass man mit der Rechtshilfe, also dem Instrument von der Rechtshilfe zwischen zwei Staaten, oft nicht zum Ziel kommt. Weil es beruht wirklich darauf, dass einerseits die Regierung, die neue Regierung in einem Land, die Justizbehörde, dass die bereit sind, zum das Verfahren zu führen, um die Person oder den Clan, der vielleicht immer noch einflussreich ist, um die auch wirklich vor Gericht zu ziehen. Und andererseits, eine zweite Schwierigkeit war immer, dass quasi die Anforderungen, die von Schweizer Justiz sind, die sind sehr, sehr hoch und die kann schlicht und einfach, oder können Behörden nicht in allen Ländern irgendwie auch erfüllen, dass das vor Gericht in der Schweiz dann verhebt. Da hat man versucht zu unterstützen, aber es ist, das hat sich als grosse Hürde herausgestellt. Und dann 2016, in dem neuen Potentaten, Geldergesetz, ist unter anderem ein neuer Mechanismus eingeführt worden, was eben erlauben sollte, dass man auch anders als über die Rechtshilfe zu einem Verfahrensabschluss kommt, also zu einem Entscheid, dass die Gelder, die blockiert sind, dann auch tatsächlich eingezogen werden können. Und das ist ja dann die Vorbedingung für die Rückgabe.
Und dann kommt es dort eben nicht mehr auf ein Einverständnis oder auf ein Verfahren darauf an, wo in einem Drittstaat läuft. Das ist richtig.
Genau. Da ist ein neuer Mechanismus eingeführt worden. Der greift zwar nicht, wenn ein Machthaber noch an der Macht ist. Also das ist ja grundsätzlich die Situation im Potentatengeldergesetz oder in diesem Bereich. Aber was passiert, wenn man zur Einschätzung kommt in der Schweiz, dass Behörden in einem Land nicht in der Lage sind, zu einem Gerichtsurteil zu kommen, dann kann man in der Schweiz vor Gericht, vom Bundesverwaltungsgericht, versuchen einzufordern, dass eben die Gelder eingezogen werden. Das heisst, das ist ein Novum in dem Gesetz. Das ist bis jetzt noch nie zur Anwendung gekommen, ist aber jetzt gerade ein Fall im Zusammenhang mit der Ukraine, wo das jetzt einmal durchgespielt wird.
Sprichst du da den Fall Janukowitsch an?
Genau.
Da kommen wir dann später vielleicht mal ein bisschen dazu. Du hast jetzt vorher noch gesagt in deiner Antwort, es gestaltet sich schwierig, das anzuwenden, weil eben der Machthaber nur an Macht ist. Dort ist mir im Gesetz etwas aufgefallen, was mich irritiert. Es ist festgehalten, dass eben ein Machtverlust zwingend ist oder unabsehbar wird eintreffen. Sprich, es braucht zwingend eine Absetzung, einen Machtverlust vom Machthaber oder das muss bald eintreffen. Wieso reicht da nicht auch eine demokratische Abwahl in einem Staat, wo die Korruption allgemein auch auf einem höheren Niveau ist? Warum muss da immer Machtverlust bestehen?
Das ist gute Frage. Machtverlust, wie das ganz genau definiert ist, das müssen wir jetzt juristische Expertinnen und Experten fragen. Das ist immer eine sehr heikle Frage. Könnte das auch demokratische Abwahl beinhalten? Tatsache ist ja so, wir reden hier von Ländern, wo grundsätzlich die rechtsstaatlichen Strukturen sehr schwach sind, wo als Folge von dem auch die Korruption sehr, sehr hoch ist. Das heisst, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Machthaber, der sich eben nicht demokratisch legitimiert, sondern der sich durch militärische Macht oder anderes in seiner Funktion hält, die Wahrscheinlichkeit, dass dort eine demokratische Abwahl passiert und dass die akzeptiert wird, ist sehr, sehr hoch. Darum ist das so formuliert. Aber grundsätzlich ist das Gesetz, das gilt ja für politisch exponierte Personen, also die Potentaten bzw. PEPs, politisch exponierte Personen, wie es jetzt genannt wird. Und das sind grundsätzlich Leute, die irgendwie entweder ein politisches Amt haben, ein militärisches Amt haben oder auch Leute, die diesen Personen nahestehen, also Familienmitglieder oder Geschäftspartner, Langjährige. Und da geht es einfach darum, dass man weiss, in Ländern, wo Korruption grundsätzlich hoch ist, das Risiko, dass Geld, das in der Schweiz landet, irgendwo aus Korruption oder einer anderen kriminellen Vortat erwirtschaftet worden ist, dass das sehr, sehr hoch ist und darum quasi muss man die Gelder genauer anschauen und größere Vorsicht walten lassen. Und das gilt unabhängig davon, ob jetzt ein Machthaber noch im Amt ist oder nicht.
Ja, also da ist es wirklich eine kleine, die juristische Sprache, die dort auch noch ein bisschen Auslegung, Definition, die dann auch auf jeden Fall so in einem Verfahren muss beantwortet werden. Vielleicht auch ein Punkt, den wir jetzt gerade angesprochen haben, ist die hohe Korruption, die eigentlich auch im Gesetz genannt wird als Punkt, wie Gelder als Potentatengelder können klassifiziert werden. Was mich jetzt dort auch noch wundern würde, wie wird das gemessen oder festgelegt, welche Staaten unter einer notorisch hohen Korruption leiden. Also ich habe zum Beispiel Indien wäre jetzt ein Land, das demokratisch gewählt ist, die rechtsstaatlichen Kulturen auch kennt, und aber zum Beispiel bekannt ist für eine hohe Korruptionsrate. Es gibt verschiedene Studien dort dazu. Wäre das auch ein Fall, der wie abgedeckt wäre oder nicht?
Ja, auch wieder da ist es sehr schwierig, das ganz generell zu beantworten. Und das sind immer also all die Fälle, das muss man im letzten Endes im Einzelfall anschauen. Es gibt Beispiele, wenn man jetzt zurückschaut in Geschichte, die irgendwie einfach so offensichtlich sind. Also wir haben zum Beispiel einen Fall gehabt mit dem früheren Präsidenten von der Demokratischen Republik Kongo, also Zaire, der Mobutu, der mit einem charterten Concorde-Jet auf Paris geflogen ist, zum shoppen, und während die Bevölkerung halt wirklich in grösster Armut war. Und dort irgendwie, also das sieht man so vom Schiff aus, in dem Sinn, dass da Korruption ein Problem ist. Aber es ist sehr schwierig zum messen. Es gibt den Transparency Perception Index von Transparency International, der NGO, also quasi die Wahrnehmung ein Corruption Perception Index, also die Wahrnehmung von der Korruption. Aber das 1:1 messen ist sehr, sehr schwierig, aber grundsätzlich, ja, zeichnet sich dann immer ab, wenn ein Machtwechsel bevorsteht in einem Land, wo potenziell unter das Gesetz fällt, dass man sich dann halt irgendwie wirklich genau darauf einlädt und schaut, ob da irgendwie es nötig ist, dass man so eine Verordnung erlässt, damit man eben Gelder blockieren kann.
Also, jetzt haben wir sehr viel gehört über Patentdatengelder, über das Gesetz, wie das greift, wie auch ein Machtverlust könnte definiert werden oder Korruption. Bevor wir weiterreden und vielleicht noch ein bisschen mehr in die Gegenwart schauen, hören wir jetzt ein bisschen Musik. Wir hören von Jeans for Jesus, Kapitalismus-Kollege.
Wetterschaft, der Rest verdient. Aha. Also eigentlich habe ich nichts gegen Ausländer, aber
aha,
wenn du keine Zeit hast, kannst du Ferien nehmen oder einen Wecker kaufen.
Aha,
wenn die Vielfalt zu gross ist, kannst du die Karte bläsen oder selber Produkte vergleichen.
Aha,
wenn IB nicht mehr glücklich macht, gibt es noch das Hallenbad und die Freikirche. Für ein paar tausend Steine, wo steht die Presse frei, hey.
Oho!
Wenn der Greis schon sagt, dann muss ich's nicht auch noch sagen.
Reiss die Zahn.
Oho!
Du hörst den Subkutan Talk auf Rabe. Bei mir im Studio ist der Robert Bachmann von NGO Public Eye. Wir reden über Gelder, die so eigentlich gar nicht in der Schweiz sein sollten. Potentatengelder. Wir haben jetzt erfahren, warum das Potentatengeldergesetz entstanden ist und auch so ein bisschen Einblick bekommen, wenn und wie das greift. Jetzt von der Vergangenheit kommen wir ein bisschen in die Gegenwart. Aktuell ist ja der Fall Janukowitsch. Der ehemalige Präsident der Ukraine ist 2014 abgesetzt worden und es sind Vermögenswerte von die 130 Millionen Franken eingefroren, gesperrt worden. Jetzt, fast 10 Jahre später, sind die Gelder immer noch eingefroren und der Fall scheint für die Öffentlichkeit irgendwie offen. Greift das Gesetz nicht oder warum geht es so lange?
Da greift das Gesetz wahrscheinlich tatsächlich sogar gut, beziehungsweise das sehen wir jetzt dann in nächster Zeit. Es sind ja 2014, als Janukowitsch dann die Ukraine verloren hat, sind eben die 130 Millionen blockiert worden. Das ist einerseits Geld, das einem ukrainischen damals Parlamentarier gehört hat, aber wo wahrscheinlich er als Strohmann fungiert hat für eben den ehemaligen Präsident. Es hat auch ein Verfahren gegen den Sohn von Janukowitsch wegen Rohstoffhandel und Korruption über eine Firma in Genf. Also da ist einiges im Argen gelegen. Und jetzt in den letzten bald 10 Jahren hat man versucht, wieder über den Weg von der Rechtshilfe mit der ukrainischen Behörde da dazu kommen, zu einem Urteil zu kommen in der Ukraine. Die Ukraine ist gerade politisch in den letzten Jahren natürlich auch durch den Krieg, der ja schon seit 2014 dauert, ein sehr kompliziertes Land. Man ist da einfach nicht vorwärts gekommen mit diesen Urteilen. Und jetzt, wo die Invasion von Russland im Februar letztes Jahr stattgefunden hat, hat der Bundesrat das Finanzdepartement beauftragt, zu prüfen, ob man nicht basierend auf das Potentatengeldergesetz könnte die Gelder einziehen lassen, eben weil die Ukraine jetzt nicht mehr in der Lage ist, ein Gerichtsverfahren zu führen, um einem Urteil zu kommen. Das ist verständlich, es herrscht Krieg, es gibt andere Prioritäten und die Justizbehörden können jetzt wahrscheinlich das nicht mehr machen. Und der Antrag vom Finanzdepartement, der ist hängig beim Bundesverwaltungsgericht und da sind wir jetzt sehr, sehr gespannt, um zu schauen, was dabei rauskommt. Und ja, wie du richtig sagst, 2014, 2024, also die Zeit läuft.
Genau, du sprichst es gerade an, die Zeit läuft. Es ist zu hören, es läuft aber auch etwas auf der Seite Bund und Justiz. Sie sind da dran und es scheint, dass das Gesetz würde greifen. Die Zeit läuft, wo im Gesetz ist geregelt, dass so Gelder oder so Vermögen maximal 10 Jahre lang darf gesperrt sein. Wenn jetzt da das Verfahren nicht würde laufen und kein Urteil würde kommen, ein Entscheid würde kommen, würde das Vermögen im Fall Janukowitsch freigeben, zwangsläufig nach diesen 10 Jahren?
Genau, das ist ja so, das ist im Gesetz geregelt. Früher hat man eben das per Verordnung, die auf der Verfassung beruht, gemacht. Da hat der Bundesrat immer wieder die Zeitdauer ein bisschen rauszögern können. Es hat aber einen Fall gegeben, wo grosse Summen wieder zurückgeben mussten die Personen oder ihre Nachkommen, entgegen dem Willen von der Schweiz, einfach eben, weil die Fristen abgelaufen sind. Dann hat man das Gesetz eingeführt mit der 10-Jahres-Frist, um da auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Das ist die Schwierigkeit an diesem ganzen Thema. Es ist zwar einfach, Gelder blockieren, aber extrem schwierig, das nachher zu einem Gerichtsurteil kommen, zum Sättdörfen einziehen. Und was nachher auch sehr schwierig ist, aber das haben wir gar noch nicht geredet, ist das Rückgabe von dem Geld, dass das auf eine gute Art und Weise passiert.
Genau, das wäre jetzt eigentlich die letzte Frage. Wenn die Gelder gesperrt sind, und das Verfahren läuft und die Gelder auch eingezogen werden. Wie wird denn sichergestellt, dass die Gelder dann auch wirklich an die Bevölkerung zugutekommen und sich nicht allenfalls eine neue Regierung daran bereichert?
Das ist sehr schwierig zu feststellen. Da hat früher es Fälle gegeben, wo das einfach eine neue Regierung zurückgegeben worden ist, wo das auch irgendwie wieder im Sumpf von der Korruption oder in den Taschen von Leuten verschwunden ist. Man versucht es typischerweise über Entwicklungszusammenarbeitsprojekte zu machen, entweder von der Schweiz selber, eher aber noch irgendwie von der UNO oder von der Weltbank, also von multilateralen Organisationen, und wo dann versucht quasi die Regierung vom betroffenen Land, aber auch die Leute von der Schweiz irgendwie können zusammen Einsitz nehmen in einen Stiftungsrat. Zum Beispiel im Fall Kasachstan hat man eine Stiftung gegründet, um zurückzugeben, um einfach können sicherstellen, dass das Geld irgendwie zugunsten von der Bevölkerung eingesetzt wird. Das ist aber sehr, sehr schwierig. Gibt es viele Hürden, um das wirklich sicherstellen.
Und vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Braucht es jetzt wieder mehr Arbeit oder intensivere Arbeit von Public Eye oder allgemein zu diesem Thema?
Also wir reden ja eigentlich grundsätzlich, wie super ist der Schweizer Finanzplatz und was macht der Schweizer Finanzplatz, damit zum Verhindern, dass irgendwie Geld aus Korruption oder anderen kriminellen Tätigkeiten da hinkommt. Das Potentatengeldergesetz ist im internationalen Vergleich relativ gut oder ist gut. Das heisst, wenn mal Geld gefunden wird, und um das zurückzugeben, dann macht die Schweiz in dem Sinn keinen schlechten Job. Aber es kommt immer noch Geld dahin. Das heisst, man muss irgendwie die ganzen Compliance-Verfahren verbessern, muss vor allem das Geld durch Schreigesetz nach wie vor verbessern. Das sehen wir jetzt auch im Zusammenhang mit den Oligarchengeldern, die sanktioniert sind. Also es geht uns die Arbeit nicht aus, um da den Finanzplatz, den werden wir weiter kritisch anschauen.
Perfekt. Robert, merci vielmals, bist du hier.
Danke vielmals, Rafa. Get down, get down. Subkutan.
Kultur, wo der Tod geht. Talk.
Zu Gast im heutigen Subkutan Talk ist der Robert Bachmann von Public Eye im Gespräch mit Rafa Marti. Weitere Informationen zu Potentatengeldern und bekannten Fällen findest du auf unserer Internetseite rabe.ch/subkutan. Diese und alle weiteren Sendungen von Subkutan kannst du nachhören auf unserer Homepage oder auf allen Streaming-Plattformen. Damit verabschiedet sich Subkutan jetzt in die Sommerpause. Wir sind am 30. August wieder für euch auf Sendung. Ich bin Wilma Rall, geniessen den Sommer, habt Sorge, bis gleich.
Rabe. Einfach gutes Radio.